Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wisst ihr, was mich schon immer aufgeregt hat? Feministinnen, die jede mächtige Frau feiern, egal was diese Frau mit ihrer Macht auch tut. Was denkt ihr, ist es immer toll, wenn eine Frau es an die Spitze geschafft hat? Ich finde ja, wenn die Richtung toxisch ist, macht auch ein weibliches Gesicht sie nicht besser. Gerade deshalb ist es so erstaunlich, dass es ausgerechnet rechte Frauen geschafft haben, in Europa an die Spitze zu kommen. Giorgia Meloni in Italien, Marine Le Pen in Frankreich, Alice Weidel in Deutschland. Frauen, die auftreten, als würden sie allein den Laden aufräumen. Klare Ansagen, harte Linien, null Zweifel im Blick. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 47. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Ich habe mir eine sehr kluge Frau eingeladen, die einen scharfen Blick auf die drei mächtigen rechten Politikerinnen in Europa wirft. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte aus Irland, wo Frauen immer später Mütter werden, einen Mansplainer, der mal wieder seine Klappe aufreißt, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Was macht rechte Politikerinnen in Europa so erfolgreich? Warum fühlen sich Frauen und Männer gleichermaßen von ihnen angezogen? Funktionieren ihre harten Botschaften gerade deshalb, weil sie aus weiblichem Mund kommen? Und wie passt das Leben dieser Frauen mit dem Geschlechterbild in ihren Parteien zusammen? Manche feiern diese Führungsfiguren wie Retterinnen. Dabei müssen wir doch eher vor ihnen gerettet werden, oder? Cécile Kalla ist eine französische Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Seit vielen Jahren forscht sie zu europäischen Gesellschaften und politischen Bewegungen. Und jetzt hat sie mit einer Kollegin eine neue Studie herausgebracht. Triumph der Frauen, das weibliche Antlitz des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. In dieser Studie untersucht Cécile, warum gerade Frauen in rechten Parteien an die Spitze kommen, wo doch gerade diese Parteien üble Männerhaufen sind. Was macht eigentlich die Ausstrahlung, das Charisma dieser Frauen aus? Cécile fragt aber auch, wie haben es Giorgia Meloni, Marine Le Pen und Alice Weidel eigentlich geschafft, so erfolgreich zu sein, obwohl sie privat völlig anders leben, als ihre Parteien es propagieren? Wie inszenieren sich diese Frauen? Und wie schaffen sie es, sich so zu verkaufen, dass sie nicht als Heuchlerin beschimpft werden? Auf all diese Fragen kann Cécile uns eine Antwort geben, denn jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Hallo Cécile, ich freue mich sehr, dich hier zu haben.
Hallo Bascha, danke für die Einladung.
Du hast dich ja sehr intensiv mit rechten Führungsfrauen beschäftigt. Mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, mit Marine Le Pen, Chefin des Rassemblement National in Frankreich und mit Alice Weidel, der AfD-Vorsitzenden in Deutschland. Lass uns doch mal diese drei Frauen kurz anhören.
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
Collègue Casbarian, j'ai retrouvé un document extrêmement intéressant. Ça va vous rappeler quelque chose, je crois. C'est votre profession de foi de 2022. Voyez?
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll.
Cécile, wie geht es dir, wenn du diese Frauen hörst? Faszinieren sie dich nicht auch irgendwie?
Ja, also ich finde sie schon besonders aus zwei Gründen. Erstens, weil sie ganz oben gekommen sind in Parteien, die sehr lange sehr männlich geprägt waren.
Also, ja, darüber werden wir ja ausführlich reden, genau.
Also männlich gewählt, männlich von der Mitgliedschaft und Parteien auch, die eigentlich Frauen vor allem als Gebärmaschinen betrachten. Und die haben das eben ganz oben geschafft. Und ja, und das, das Besondere auch an diesen drei Frauen, die haben natürlich auch ein gewisses Charisma, wenn sie sprechen. Das haben wir ja gehört, wie sie reden. Das muss man ja nicht mögen, aber das lässt ja nicht indifferent. Und alle
die
drei
haben Ausstrahlung.
Genau, die haben etwas, also man könnte sagen, die haben etwas Unheimliches, aber man hört auf jeden Fall zu, wenn sie reden, weil sie Kraft haben in der Stimme, furchtlos sind und immer bereit sind und fähig sind, markante Sprüche zu setzen. Das haben wir ja in dem Auszug gehört. Und alle drei führen eigentlich ein Privat- bzw. Familienleben, der komplett im Gegensatz
zu den Idealen der Partei. Genau, darüber werden wir ja auch noch sprechen. Du hast ja mit einer Kollegin diese Studie gemacht zu rechtsextremen Politikerinnen in Europa, die heißt nun Triumph der Frauen. Das klingt im ersten Moment irgendwie gut, so nach dem Motto, da haben es Frauen endlich geschafft. Aber bei mir gingen dann auch irgendwie sofort die Alarmglocken an, weil es ja während der Nazi-Zeit einen berühmten Propagandafilm gab von Leni Riefenstahl, Triumph des Willens. Wolltet ihr mit dem Triumph der Frauen auch darauf anspielen?
Ja, das ist natürlich auch eine Anspielung, weil man denkt ja, dass wenn Frauen dieselben Möglichkeiten bekommen, wenn sie im selben Stück der Macht sich teilen können mit den Männern, dass die Gesellschaft, dass es ein Fortschritt ist für die Gesellschaft, dass wir dann endlich mal weitergekommen sind. Und dann müssen wir mit einer gewissen Bitterkeit feststellen, dass die Frauen, die Karriere machen in den Parteien, sind Frauen, die in rechtsextremen Parteien sich entwickelt haben. Und das ist natürlich
weil sonst gibt es
bitter.
Ja keine starken Frauen mehr in Europa. Merkel war es.
Wir hatten Angela Merkel natürlich, aber die in einer konservativen Partei auch ganz oben gekommen ist. Aber bis heute fehlt uns eine Figur in den linken Parteien zum Beispiel. Also allein bei der SPD hatten wir ja keine Kanzlerkandidatin und keine Kanzlerin. Und eigentlich
noch
ist es
keine Bundespräsidentin?
Keine Bundespräsidentin, obwohl es eigentlich Vorschläge dazu gab. Gesine Schwan war ja Kandidatin vor vielen Jahren. Und eigentlich sind es eigentlich Parteien, wo man erwarten würde, dass mehr für den Feminismus und mehr für Parität getan wird. Und das ist eben eine bittere Feststellung zu sehen. Die Frauen, die erfolgreich sind, kommen aus dem rechtsextremen Rand der Gesellschaft.
Aber wie erklärst du dir das denn? Also das sind ja Parteien, sowohl die Partei von Meloni als auch von Le Pen, als auch von Alice Weidel, die verbreiten ja alle einen gemeingefährlichen patriarchalen Schund. Und ausgerechnet in diesem Milieu können dann Frauen aufsteigen. Das ist doch irgendwie völlig paradox.
Ja, das sind auch Parteien, die haben ja ihren politischen Diskurs entwickelt. Und das Besondere ist auch an diese Frauen, aber ich glaube, widerspiegeln sie auch eine Entwicklung der Partei, ist die Flexibilität. Die haben ja verstanden, dass die Zeiten sich verändert und dass man einfach nur Antifeminismus propagiert und sich gar nicht für Frauenrechte interessiert, das ist eigentlich kein gutes politisches Kalkül.
Aber das tun sie doch.
Naja, da muss man genau schauen. Also diese drei Politikerinnen haben schon sich für Frauenrechte interessiert. Natürlich nicht in dem Sinn, wie wir das verstehen, für sozialen Fortschritt oder für eine vollständige Parität. Sie haben sich für die Frauenrechte interessiert, damit sie ihre rassistische, xenophobe Agenda weiterentwickeln können oder durchsetzen können. Die Führerin, die das am weitesten eigentlich geführt hat, ist Marine Le Pen in Frankreich. Man spricht so in dem akademischen Jargon von femo-nationalistische Wende.
Das heißt, musst du erklären.
Genau, das geht eigentlich darum, dass man nicht sich für Frauenrechte einsetzt, weil man sich für die Freiheit der Frauen engagiert, sondern es geht nicht darum, dass die Frauen frei über ihren Körper verfügen können, sondern es geht darum,
durch die Abschaffung des Paragraph 218 in Deutschland.
Genau, das geht eigentlich nur darum, dass man den Körper der Frauen schützen soll. Und gegen wen soll man denn diesen Körper schützen? Natürlich gegen den sogenannten Barbaren. Und damit sind gemeint die Fremden, die Menschen, die nach Deutschland kommen oder nach Frankreich oder nach Italien. Und so wird eine Umkehr gemacht. Also man, an der Oberfläche würde man denken, sie setzen sich für die Frauenrechte beziehungsweise gegen sexualisierte Gewalt. Und um ein sehr konkreten Beispiel zu geben, würde ich Silvester 2015/2016 in Köln nennen. Und da werden wir Sprüche beziehungsweise Reden von der AfD, aber besonders von Marine Le Pen finden, wo sie eben die Wählerin adressiert. Mit diesem Vorschlag, wir müssen die Frauen, ich mache mir Sorgen um die Frauenrechte, wenn wir weiter so viele Migranten haben, die nach Frankreich kommen. Und das ist ja, es ist ein bisschen der Moment, das ist vor 10 Jahren eigentlich, hat es sich ereignet, aber das ist ein bisschen der Geburtsstunde dieser sogenannte femo-nationalistische Wende.
Also wo eine bestimmte Form des Feminismus für nationalistische Ideologien einsetzt?
Genau, also nicht jeder von dieser Anführerin würde sich als Feministin bezeichnen. Marine Le Pen macht es ohne Problem seit vielen Jahren und zitiert auch sehr bekannte Feministinnen in Frankreich wie Simone Veil, die das Abtreibungsrecht in Frankreich legalisiert hat, oder Olympe de Gouges, die auf dem Schafott gelandet ist, weil sie eine Menschenrechtserklärung für die Frauen
in der Französischen Revolution verfasst hat.
Genau. Von Alice Weidel habe ich noch nie gehört, dass sie sich als Feministin bezeichnet, und auch nicht von Giorgia Meloni. Aber beide haben auch diesen Diskurs geführt, dass man die Frauen bzw. den Körper der Frauen gegen den Barbaren schützen sollte.
Das heißt, alle drei Frauen nehmen sich Elemente des Feminismus und instrumentalisieren sie für ihre rechten und rechtsradikalen Ideen?
Naja, rechtsextreme Parteien sind ja nicht viel anders als andere Parteien. Sie sind auch Opportunisten, ne? Und sie überlegen sich, welche Themen können wir auch benutzen, damit wir mehr Wähler und beziehungsweise mehr Wählerinnen erreichen können. Weil lange konnten rechtsextreme Parteien nicht so viele Frauen ansprechen. Und das hat sich ja eben geändert. Auch mit dieser Strategie, Frauenrechte anzusprechen und besonders sexualisierte Gewalt.
Männer, die rechtsextreme Parteien wählen, sind ja nichts Neues. Das war ja in Deutschland von Anfang an bei der AfD so. Aber in Frankreich ist es so, dass inzwischen genauso viele Frauen wie Männer die rechte Partei, also den Rassemblement National, wählen?
Es geht um diese geschlechtliche Spezifizität bei den Wählern, dass es eben keinen Unterschied macht zwischen den Männern und den Frauen. Und in der Tat, in Frankreich seit vielen Präsidentenwahl kann man keinen Unterschied mehr beobachten zwischen Wählerinnen und Wählern. Das heißt, ungefähr genauso viele Männer und Frauen wählen Marine Le Pen. Und das ist auch eigentlich ein Ergebnis von dieser Strategie, die sie schon vor mehr als 10 Jahren gesetzt hat, die Frauen anzusprechen. Und mit der Perspektive der sexualisierten Gewalt. Und im Grunde genommen macht es ja auch Giorgia Meloni. Sie hat gerade ein Gesetz verabschieden lassen, oder es ist auf dem Weg zumindest. Und es wurde, wenn ich das richtig gelesen habe, auch mit den Stimmen von der Sozialdemokraten noch gewählt, dass Femizide jetzt in der Gesetzgebung, also als Straftatbestand jetzt in der italienischen Gesetzgebung aufgenommen wurde. Und es ist ja auch ein Beispiel, zeigt ja, wie flexibel auch diese Anführerin sind. Und dabei geht es nicht darum, dass sie eigentlich viel liberaler geworden sind oder sich unbedingt hinter der Causa der Frau stehen, sondern das ist eine Tür, um ihre Agenda zu normalisieren.
Mhm. Ihr sprecht ja, also du und deine Kollegin, die die Studie gemacht haben, von einer ländervergleichenden Charisma-Analyse, also Ausstrahlung. Wie würdest du denn die Ausstrahlung von Giorgia Meloni, Marine Le Pen und Alice Weidel beschreiben? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Wo sind die Unterschiede zwischen den dreien?
Also beim Charisma gibt es ganz klar eine Gemeinsamkeit. Die sind alle drei politische, sogenannte politische Influencerinnen.
Was heißt das?
Also sie sind einfach sehr begabt in der Art, wie sie ihre Botschaften verbreiten. Egal, ob sie im Parlament, auf der Bühne des Parlaments stehen, in einer Talkshow oder auf Social Media. Die können einfach sehr effizient und sehr schnell Menschen, Wähler und Wählerinnen erreichen. Die sind besonders erfolgreich, was den Social Media betrifft. Giorgia Meloni und Marine Le Pen benutzen dafür gern auch ihr Privatleben. Also Giorgia Meloni ist zum Beispiel bekannt, dass sie viele Bilder mit ihrer Tochter, sie ist ja alleinerziehende Mutter, viel gepostet hat, auch ihrem Status als Mutter benutzt. Und Marine Le Pen hat jetzt erwachsene Kinder, deswegen kann sie jetzt nicht so viel mit ihren kleinen Kindern sich in Szene setzen, aber dafür veröffentlicht sie gern Bilder oder Video.
Eine Politikerin mit Kätzchenbildern?
Das könnte man sich in Deutschland nicht vorstellen, ne? Aber da sehen wir eben einen Unterschied. Das hängt mit der politischen Kultur. In Deutschland werden Wahlen ein bisschen anders gewonnen als in Frankreich oder in Italien, wo es weniger um die Person geht, sondern mehr um die Inhalte oder das Programm einer Partei. Und deswegen, wenn Alice Weidel anfangen würde, mit ihrem Privatleben sich in Szene zu setzen auf den Social Media, würde das wahrscheinlich nicht sehr gut ankommen, weil man lieber einen sachlichen Ton oder überhaupt sich mit sachliche Inhalte auseinandersetzt.
Sag mal, was unterscheidet denn eigentlich das Charisma, was du vorhin so schön beschrieben hast, dieser drei Politikerinnen von dem, wie Männer ihre Ausstrahlung in der Politik einsetzen? Gibt es da überhaupt Unterschiede?
Also bei die Art, wie Marine Le Pen und Giorgia Meloni spricht, würde ich das nicht unbedingt so sehr von Männern unterscheiden, weil sie beide so sehr, sagen wir mal, sie haben jetzt inzwischen eine lange politische Karriere schon, diese zwei Frauen, Giorgia Meloni und Marine Le Pen. Wenn man die Anfänge ihrer Karriere sich anschaut, da haben sie sich vielleicht ein bisschen anders positioniert oder in Szene gesetzt. Vielleicht ein bisschen sachlicher, ein bisschen ruhiger, mit weniger vielleicht markante Sprüche.
Jetzt haben sie sich da noch nicht so viel getraut?
Ja, also ob sie jung waren und noch nicht so erfahren waren oder unsicher waren, das ist schwer zu urteilen. Was klar ist, dass die Frauen in der Politik ganz anders beurteilt werden als Männer.
Ja,
sehr schnell sehr kommt härter. Immer den Vorwurf, dass sie hysterisch sind, dass sie ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Und das wissen ja Frauen. Und deswegen sind sie immer gut beraten, eine sehr ruhige Stimme zu haben, immer möglich sachlich zu argumentieren. Und ich glaube, wenn sie mehr in Richtung Provokation oder markante Sprüche oder laut werden, dann können sie sich das erlauben, weil sie schon genug Macht haben. Giorgia Meloni ist jetzt Ministerpräsidentin seit 3 Jahren. Marine Le Pen ist ja wirklich jetzt lange in der Politik aktiv. Also sie ist ja seit 2011 Präsidentin der Partei und eigentlich schon seit Anfang der Jahren 2000, also eigentlich über 25 Jahren aktiv in der Politik. Also hat sie jetzt eine dicke Haut und fürchtet sich, glaube ich, nicht mehr so sehr über die Meinung anderer oder die Meinung von Männern.
Hm.
Und du hast aber über den Unterschied noch gefragt. Wir wissen ja, dass diese drei Führerinnen sehr gern antifeministische Sprüche verbreiten, dass sie den intersektionellen Feminismus verurteilen. Also intersektionell in der Hinsicht, dass mit die Idee, dass Diskriminierung nicht eindimensional ist, sondern kann eben Haut und
Geschlecht und Klasse
betreffen. Und dass die ganzen Gender Studies Unfug sind. Aber Marine Le Pen eben ist die Einzige, die sich als Feministin bezeichnet und ist auch die Einzige, die, die für das Abtreibungsrecht ist. Und das hat sie ja bewiesen in der Hinsicht, dass sie im Jahr 2024 für das Abtreibungsrecht, also für die Aufnahme dieses Recht in der französischen Verfassung gestimmt hat.
Und das hat ihr nicht geschadet in der Partei?
Nee, also sie ist auch nicht die Einzige. So ein Teil ihrer Fraktion hat auch zugestimmt. In Deutschland, also bei der AfD und bei Alice Weidel und bei Giorgia Meloni ist es ganz anders. Sie sind ganz klar gegen die Abtreibung.
Du hast eben so schön beschrieben, wie sich Le Pen inszeniert, eben unter anderem als Feministin. Wie ist das denn bei den beiden anderen? Wie läuft denn da die Selbstinszenierung? Welche Rollen spielen die nach vorne, wenn sie punkten wollen?
Also Giorgia Meloni, finde ich, hat ein bisschen, also besitzt eine ähnliche Charisma wie Marine Le Pen, wenn sie redet. Sie redet sehr mit einer lauten Stimme, mit einer kämpferischen Stimme. Man spürt ihre Überzeugung. Sie setzt ihrem Geschlecht ein. Sie sagt ja, wir haben ja gehört, sie sagt, ich bin eine Frau, ich bin eine Christin und ich bin eine Mutter.
Und das sind sozusagen die Rollen, mit denen sie versucht zu punkten.
Ja, sie versucht zu zeigen, dass man eine Frau sein kann und trotzdem sich politisch trotzdem stark engagieren kann. Selbst wenn man von einer Partei kommt, wo eigentlich die Frauen
eigentlich ganz
weiche Wesen sind angeblich, die nur dafür da sind, um Kinder auf die Welt zu setzen, möglichst viele Kinder. Und ich glaube, dieser Widerspruch auch, was Giorgia Meloni zeigt, aber was man auch bei den zwei anderen auch wieder findet, das löst auch Faszination aus. Weil die sind alle starke Frauen. Das muss man ja schon sagen. Und leben eigentlich ein sehr modernes Familienleben. Und dabei predigen sie ein sehr klassisches Familienmodell, die heteronormative Familie mit möglichst vielen Kindern.
Mm. Du hast ja eben beschrieben, wie erfolgreich diese Frauen sind. Aber man kann das Ganze ja auch umdrehen, denn von Seiten der Partei werden diese Frauen doch auch benutzt, indem gesagt wird, schaut doch mal, es sind nicht nur irgendwelche Frauen, die traditionell leben wollen. Nein, es sind diese super starken, klugen, gebildeten Frauen, die das traditionelle Geschlechterbild vertreten.
Also bitte, ihr wollt mir doch nicht allen Ernstes verkaufen, diese Frauen hätten wegen ihres politischen Könnens den Durchbruch geschafft.
Dum-tschick, dum-tschick, dum-tschick.
Jeder weiß doch, wie das läuft. Die sitzen nur da, weil irgendein Parteistratege irgendwann gemeint hat, wir brauchen ein freundlicheres Gesicht, damit unser Kurs nicht ganz so nach Stahlhelm klingt. Und zack, da ist sie, die politische Zimmerpflanze im Chefsessel. Das Beste ist ja, wie alle so tun, als wäre das ein Beweis für Modernität. Modernität in Parteien, die immer noch glauben, dass Autorität von Natur aus mit Testosteron geliefert wird. Und alle wundern sich, warum die Rollenverteilung so perfekt ins reaktionäre Weltbild passt. Als hätten sie es extra so zurechtgeschraubt, damit niemand merkt, wie männlich der ganze Rest ist. Denn ehrlich gesagt, rechte Politik ist ja auch ein Feld, in dem Männer sich traditionell viel besser auskennen. Und diese Frauen, die machen dann schön die PR-Front. Aber hey, Hauptsache man kann sagen, wir haben jetzt eine Frau an der Spitze. Ja, aber nur solange sie exakt das macht, was die Männerriege erwartet.
Sag mal, Cecile, dieser Mansplainer, so nervig er ist, aber hat er nicht an einem Punkt recht? Sind diese Frauen nur so lange das Aushängeschild ihrer Partei, solange sie nicht ausscheren?
Also, da muss man das genau schauen. Also erstmal, was dieser Mann sagt, ist etwas ganz Banales. Also Frauen werden immer unterschätzt in der Politik, egal ja, welcher Partei sie
genau
kommen.
Aber der Mansplainer ist halt ein bisschen einfach gestrickt.
Also das ist kein Phänomen, was nur die rechtsextremen Partei betrifft. Dann müssen wir schauen, weil nicht jede von dieser Frau hat denselben Karrierewerdegang. Also Marine Le Pen hat ja die Partei von ihrem Vater geerbt, muss man ja nicht vergessen.
Und den hat sie dann rausgeschmissen irgendwann.
Und sie hat den Vater getötet, so wie man das oft macht. So
klassisch.
So wie auch Angela Merkel ihren politischen Vater getötet hat.
Wie im griechischen Drama.
Genau. Das ist halt, das gehört zum Spiel der Erneuerung der Generation. Und ja, dass es eine Strategie ist, dass man Frauen an der Front setzt, mag sein. Aber es geht ja auch darum, dass man auch die Wählerin erreichen möchte. Ich meine, immerhin sind sie ja die Hälfte der Wähler. Wenn man erfolgreich sein möchte, muss man ja auch die Frauen umwerben. Muss man sich überlegen, wie man sie umwerbt. Geht
also,
das um Thema?
Also sind die doch nur an die Spitze gekommen, weil Parteistrategen, männliche Parteistrategen?
Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass diese Frauen angekommen sind, wo sie sind, ganz oben, hat ja auch mit der Normalisierung dieser Themen, Quoten, Parität. Ich glaube, das ist auch letztendlich, so bitter es sich anfühlt, es ist auch ein Erfolg des Feminismus oder feministischen Wellen, dass diese Frauen diese Möglichkeit hatten, oben zu gehen. Es ist halt normaler geworden, dass Frauen auch in der Politik mitgestalten und auch ganz oben ankommen,
und dann,
selbst in solchen Bewegungen.
Ja, ausgerechnet.
Es ist nicht mehr, dass Frauen zu Hause sich verwirklichen. Das gibt's natürlich, dieses Trend mit den traditionellen Housewife. Ja, natürlich. Aber das ist auch, es gibt, Frauen studieren ja alle. Und wenn sie studiert haben, wollen sie etwas meistens aus ihrem Leben machen. Es ist noch nicht mal eine Frage des Geldverdienens, sondern sie wollen ja etwas machen. Und die politische Bühne ist ja eine Möglichkeit auch, wenn man ein rhetorisches Talent hat und wenn man gut ausgebildet ist und vielleicht auch ein Netzwerk hatte. Und wenn man anschaut eigentlich, ich meine, Meloni und Marine Le Pen sind schon ganz, ganz lange dabei. Also Meloni hat schon angefangen, Plakate zu kleben, als sie 19 war. Marine Le Pen hat es ja in der Wiege bekommen.
Das heißt, die sind beide Überzeugungstäterinnen?
Die sind Überzeugungstäterinnen und die machen schon ganz lange Politik. Man muss auch nicht vergessen, Giorgia Meloni war ja Ministerin in der Regierung von Silvio Berlusconi. Die ist ja kein Neuling in der Politik. Manchmal tut man so, auch besonders wenn Frauen plötzlich sichtbar wären, als ob sie ganz neu wären. Und man sieht ja nicht die ganze Arbeit, die sie seit Jahren schon gesteckt haben.
Auch typisch, oder?
Genau. Also bei Alice Weidel kann ich tatsächlich nicht das so erkennen. Also sie wurde natürlich von Alexander Gauland ganz klar unterstützt. Er hat sie so entdeckt. Wie sie geprägt wurde in ihrer Jugend oder Kindheit, da fehlen mir Informationen. Ich weiß nur, ich habe es auch gelesen, wie viele, dass ihr Großvater Mitglied der SS war während des Zweiten Weltkriegs, ob es eine Rolle gespielt hat in ihrer Sozialisierung oder in ihrem Engagement für diese Partei, weiß ich nicht genau, aber bestimmt
würde
irgendwo.
Passen. würde auf jeden Fall.
Aber es gibt ja auch viele Deutsche, ne, die eine solche braune, wo es eine solche braune Vergangenheit gibt in der Familie. Nicht jeder wird trotzdem landet bei der AfD. Also da,
Gott sei Dank, das wäre wirklich schlimm. Aber sag mal, tut es dir denn dann manchmal leid um die feministischen Erfolge, wenn du siehst, was diese Frauen daraus machen?
Naja, ich finde es bitter, wenn, sagen wir mal, die feministischen Ideen dazu führen, dass nur direkt rechtsextremen Frauen an der Macht kommen. Dann finde ich das wirklich, haben wir wirklich komplett über das Ziel hinausgeschossen.
Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt. Diese Frauen leben im Privaten ein völlig anderes Familienbild als das, was ihre Parteien propagieren. Wie kann das sein, dass Ihnen das nicht vorgeworfen wird? Weder von den Leuten in Ihrer Partei, da kann man es vielleicht noch verstehen aus strategischen Gründen, aber die Wähler und Wählerinnen sind doch nicht blöd. Die kriegen das doch auch mit.
Ja, aber das zeigt eben, wie die Gesellschaft sich normalisiert hat, dass man nicht nur verheiratet ist, hetero lebt, und eine Großfamilie hat, ist ja nicht mehr, sagen wir mal, ist ja nicht mehr, entspricht nicht mehr der Mehrheit unbedingt der Gesellschaft. Und das ist ja überall zu beobachten in jeder Partei. Ich glaube, deswegen sind die Wähler und Wählerinnen nicht sonderlich. Natürlich gibt es einen Teil wahrscheinlich, die sich da stören mit diesem Familienbild. Aber ich glaube, die Mehrheit eigentlich lebt ja auch nicht außerhalb der Gesellschaft. Und es gibt ja bei der AfD, es gibt auch Homosexuelle, sowie es getrennte Paare gibt, sowie es Alleinerziehende gibt. Und
ja, aber da stellt sich dann eine Frau hin, die lesbisch lebt und sagt, ich bin nicht queer und vertritt wirklich eine Partei, die queere Menschen hasst?
Ja, das Ding ist, dass sie versucht, so wenig wie möglich darüber zu reden, weil sie weiß, dass es natürlich ein starker Widerspruch ist. Und jedes Mal, wenn sie darauf angesprochen wird, meistens von den Medien, dann verweist sie auf das Idealbild einer Partei. Es gibt das Ideal und dann gibt es ja die Realität. Und wir streben ein Ideal, aber wir verurteilen trotzdem nicht, wie die Menschen konkret leben. Und jeder ist ein bisschen, es ist fast eigentlich, so wie sie das kommentiert, es ist fast eigentlich, finde ich, eine gewisse Weise religiös oder erinnert mich an der katholische Kirche. Es gibt sozusagen ein Dogma, so wie man leben muss.
Aber wir sind fehlerhafte Menschen.
Aber wir sind fehlerhaft und wir versuchen uns zu bemühen, um das Beste aus unserem Leben zu machen. Und ich frage mich, ob es nicht so etwas so, es ist eine Rhetorik, die mich an solche Sprüche in der Kirche erinnert.
Genau, und die Kirche ist ja leider auch sehr heuchlerisch.
Genau, und,
an der
und es gibt ja auch einige bei der AfD, die auch sehr nah sind an der Kirche, Beatrix von Storch zum Beispiel. Und das macht auch, und natürlich, es ist ein Garant sozusagen, dass diese Partei eine moderne Partei ist. Das wird ja strategisch benutzt, das wissen sie ja, dass es nicht schlecht ist, dass Alice Weidel ist ja das beste Argument, dass die Partei sich erneuert hat und normalisiert hat. In den drei Ländern wird es den Frauen nicht vorgeworfen, weil Giorgia Meloni, die ist alleinerziehend, hat nie geheiratet. Marine Le Pen, zweimal geschieden, alleinerziehende Mutter. Ich kann mich auch nicht erinnern in Frankreich, dass man ihr das zum Vorwurf gemacht wurde oder dass es ihr überhaupt politisch geschadet hat.
Sag mal, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie sich diese Frauen auf Social Media inszenieren mit Katzen oder mit ihren Kindern. Wären sie eigentlich ohne Social Media dort, wo sie heute sind? Was denkst du?
Ich glaube, die Social Media spielen eine sehr wichtige Rolle bei rechtsextremen Parteien, weil sie das einfach früher als die anderen Parteien verstanden, dass es eine politische Waffe ist. Und ich habe beobachtet, ich habe mir auch die Zahlen angeschaut und schon lange hat die AfD sehr viel Geld investiert in Social Media und hat viel, viel deutlich mehr Follower als andere Parteien. Ich hatte mir die Zahlen angeschaut bei Alice Weidel, die deutlich, deutlich mal, ich glaube 8-mal oder 9-mal mehr Follower hat als Boris Pistorius. Zum Beispiel.
Der Verteidigungsminister.
Der Verteidigungsminister, den wir wirklich sehr häufig zurzeit.
Und der beliebteste Politiker in Deutschland ist.
Genau. Da sehen wir allein an diesem Beispiel, wie erfolgreich Alice Weidel ist. In Frankreich auch Marine Le Pen ist auch sehr erfolgreich auf die Social Media. Die hat deutlich auch viel mehr Follower als Sébastien Lecornu, der Premierminister, der unglückliche Premierminister, der weiter Premierminister sein sollte, obwohl er das nicht möchte. Und ja, es spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Es ist natürlich es gibt immer mehrere Faktoren, aber ich glaube, das ist eine entscheidende Waffe für diese drei Frauen, weil sie sich eben in Szene setzen können, weil die meisten Menschen jeden Tag mehrere Stunden sind auf die Social Media und viel mehr das konsumieren als Zeitung lesen oder politische Sendungen sich anzuschauen.
Sag mal, damit wir am Schluss vielleicht doch einen etwas positiven Ausblick haben. Du hast ja so wunderbar beschrieben, wie diese Frauen agieren, was ihre Ausstrahlung ausmacht, wie sie dieses Charisma einsetzen, um Wählerinnen und Wähler einzufangen. Was gibt es denn für demokratische Gegenstrategien, speziell im Blick auf solche Frauen?
Also man muss unterscheiden, ob die Frauen schon an der Macht gekommen sind oder noch in der Opposition sind. In Deutschland und in Frankreich sind sie noch Oppositionspartei. Aber so wie es die Umfragen zeigen, gibt es alle Gründe zu denken, dass die Partei kurzfristig, mittelfristig an der Macht kommt. In Italien regiert Giorgia Meloni seit 3 Jahren. Und in Deutschland führt auch die AfD die Umfragen. Deswegen mittelfristig ist es auch möglich, dass sie irgendwann mal an der Macht kommen in Deutschland. Was wichtig ist, deswegen muss man sich anschauen, es gibt die Frage, wie agiert man, wenn sie schon an der Macht sind? Und wie agiert man, wenn sie noch nicht angekommen sind und nur in der Opposition sind? Da muss man natürlich erstmal, eine der demokratischen Muskel ist, die unabhängige Presse zu fördern, zu stärken. Wir beobachten das, dass es natürlich eine Mobilisierung gibt von den rechten Medien gibt. In Frankreich gehört 90% der Tageszeitung und Privatradio und Fernsehsender, industriellen, nicht, und davon sind industriellen Milliardären, die ganz klar eine rechtsextreme Agenda haben und dafür.
Und damit und dann natürlich auch die entsprechenden Parteien unterstützen mit ihren Medien.
Und sie pushen und sie finanzieren und ihnen eine Bühne anbieten. In Italien haben wir auch ein ähnliches Phänomen beobachtet, weil viele Sender, Fernsehsender insbesondere, sind in der Hand von Industriellen. Silvio Berlusconi hat ja selber sehr viele Medien besitzt. Und insofern ist es extrem wichtig, eine kritische Presse zu stärken und zu schützen. Dann ist die Frage, wie Parteien natürlich sozialen Themen ansprechen.
Also die anderen Parteien,
genau,
die sogenannten
linke Partei,
bürgerlichen
die Linkpartei, aber auch Parteien, aus der Mitte überhaupt, dass sie auch nicht nur Themen ansprechen oder Wählern adressieren mit ihren Problemen, sondern dass man auch die Region, wo diese Parteien erfolgreich sind, denen nicht überlässt. Und noch ein Punkt, wenn man schon an der Macht ist, muss man ja wachsam sein, weil oft, was passiert, wenn rechte oder rechtsextreme Parteien an der Macht sind, dann wird oft die Gewaltteilung, bekommt
ganz
oft
genau
die Gewaltteilung in Gefahr. Das haben wir ja erlebt vor vielen Jahren in Polen und in Ungarn und in Italien gab es ja auch einen Gesetzentwurf, der ist noch nicht verabschiedet, wo es auch darum ging, dass die Justiz eingeschränkt wird.
Also die unabhängige Justiz stärken, die unabhängigen
Gewaltteilung
Medien stärken,
gewährleisten.
Ganz genau. Und zivilgesellschaftlich sich engagieren und gleichzeitig von der Politik fordern, dass sie sich tatsächlich, dass sie nicht nur redet, sondern sich eben auch um die sozialen Fragen der Bevölkerung kümmert.
Aber es ist schwer in einer Zeit, wo natürlich sehr viel Geld in Verteidigungsbudget fließt, was natürlich auch verständlich ist angesichts der geopolitischen Risiken, aber mit der Folge, dass viel Geld für die Kultur oder für die Zivilgesellschaft abhanden geht, bin ich ein bisschen besorgt, ehrlich gesagt. Ich wollte mit einer positiven Note enden, aber...
Cécile, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, Bascha, für die Einladung.
Frauen müssen sichtbar werden. Aber das werden sie nicht, wenn Medien vor allem darüber berichten, was Männer tun. Bei mir ist es anders.
Hey Bascha, guten Tag. Hier läuft gerade Gianna Nannini im Radio, im irischen Radio. Weißt du, dass die mit 54 Mutter geworden ist? Das hat mich prompt daran erinnert, dass ich dir unbedingt was von der Grünen Insel erzählen wollte. In Irland wurden so viele Babys wie noch nie von Frauen über 45 geboren. 408 Babys allein im Jahr 2023. Das sind über 80% mehr als vor 10 Jahren, sagt das Central Statistics Office, also das Statistische Zentralamt. Dass Frauen in Irland später Kinder kriegen, hat mehrere Gründe. Zum einen sind es längere Ausbildungszeiten und ihre Karriere und dann finanzielle Unsicherheiten seit der Rezession vor fast 2 Jahrzehnten. Mieten und Häuserkauf sind hier ein riesiges Thema. Und bevor jetzt irgendwer Egoismus schreit, zum anderen sind es medizinische Fortschritte bei der Kinderwunschplanung und in der Schwangerschaftsbegleitung, die eben auch helfen. Auch, um die höheren Risiken bei älteren Müttern zu minimieren. Und es regt sich auch kein Mensch auf, wenn Mick Jagger oder Al Pacino mit 73 oder über 80 noch Vater werden. Naja, unbefleckte Empfängnis wie bei Maria gibt es auch in Irland nicht. Weder zu Weihnachten noch sonst. Und es geht ja das Gerücht, dass die Mutter Jesu extrem jung gewesen sein soll. Da freut es mich besonders, dass das Statistische Zentralamt in Irland noch eine frohe Botschaft verkündet. Nämlich, dass sich die Zahl der Teenager-Mütter halbiert hat. Was vor allem wegen besserer Aufklärung der Fall ist und weil seit einem Referendum 2018 Abtreibung in Irland erlaubt ist. In diesem Sinne, frohe Weihnachten an alle, die es feiern.
Hey Mareike, danke für Gianna Nannini und die irischen Frauen. Mareike Gräpel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, wie schön, dass es keine Folge von Mikas Matrix gibt ohne dich. Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, ich mal wieder mit so einem Moment. Dieser Tage ging die Meldung um, dass 2 junge Frauen in Berlin einen Mann gestellt hatten, der sie und diverse andere Frauen in der Sauna gefilmt hatte. Und dass die Ermittlungen gegen den Mann eingestellt wurden, weil eine Sauna rechtlich gesehen nicht als geschützter Raum gilt, wodurch Menschen nicht davor geschützt werden, Opfer sexueller Übergriffe zu werden, beziehungsweise die Täter nicht zu Tätern, sondern Männer bleiben, die lediglich etwas tun, das nicht anständig ist. Soweit, so schlimm. Mein Informationsbedürfnis führte mich dann noch etwas weiter durch das Internet und ich landete auf der Website der Anwaltskanzlei, Obacht, Buse, Herz und Grunst, die unter anderem auf das Sexualstrafrecht spezialisiert sind und mit Anwalt Benjamin Grunst einen Mann dabei haben, der sich darin gefällt, als guter Geist Informationen per Video in die Welt zu bringen. Etwa, wie sich Beschuldigte im Fall einer Vorladung wegen eines Sexualdelikts verhalten sollen. Die Ausführung des Strafverteidigers mit ganzheitlichem Ansatz, der an anderer Stelle auch als Strafverteidiger Vergewaltigung in die Kamera spricht, wie es auf der Website heißt, sind dergestalt angelegt, dass ein Täter, der Grunst Dienste sucht, vom ersten Moment an einen Freund und Helfer an seiner Seite weiß. Es ist sicherlich professionell, dass Rechtsanwalt Grunst niemand ist, der moralische Urteile fällt, sondern als Rechtsanwalt Vertreter seines Mandanten ist, wie die Selbstauskunft lautet. Und ja, auch Täter haben ein Anrecht auf Beistand und Verteidigung. Bedenklich aber stimmt die Art und Weise, wie der Rechtsanwalt seine Unterstützung in die Welt bringt. Geübt, die Worte zur Bindung der Aufmerksamkeit über das Maß zu betonen, verkommt Grunst Informationsansprache zu einer Kumpanei, die jegliches eventuelles Vergehen ignoriert und einzig das Bestreben vermittelt, die Zumutung des Vorwurfs und in diesem Fall einer Vorladung aus der Welt zu bekommen. Die Vorladung wegen eines Sexualdelikts in den Händen zu halten, ist ein Schockmoment, weiß Grunst dem vermeintlichen Täter seine Empathie zu vermitteln und gibt nun Tipps, um sicherzustellen, dass die vorgeladene Person, zu 95% Männer, die bestmöglichen Chancen haben, dass das Verfahren für sie gut ausgeht. Es wäre Benjamin Grunz ein leichtes, durch eine andere Betonung die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass jemand die Vorladung wegen eines Sexualdelikts berechtigterweise erhalten hat. Auch das ließe sich wert- und moralfrei vermitteln, um entsprechende juristische Unterstützung anzubieten. Aber das tut Benjamin Grunz nicht. Benjamin Grunz, der Glückliche, spricht aus der patriarchalen Position von Macht und Stärke, der es nicht um Gerechtigkeit geht, sondern darum, Männer unbeschadet aus den von ihnen angerichteten Desastern herauskommen zu lassen. Es ist genau jene Sprache von Macht und Erhabenheit, gegen die Frauen über Jahrhunderte keine Chance hatten und auch heute oft noch immer nicht haben. Es ist jene Haltung von Macht und Überlegenheit, die Opfer von sexueller Gewalt noch immer davon abhalten, zur Polizei zu gehen, einfach weil man nicht dagegen ankommt. Es wird auf Dauer nicht haltbar sein, Räume wie Saunen nicht als geschützten Ort zu definieren, an dem sexuelle Übergriffe frei von Ahndung bleiben. Männer wie Benjamin Grunz aber wird es noch ewig geben. Männer, die andere Männer raushauen, egal wie schuldig sie sind, allein weil der Angriff auf einen Mann nichts ist, das einem Mann zugemutet werden soll.
Danke, liebe Silke. Egal, ob das Thema ätzend ist oder nicht, dir zuzuhören ist immer eine Freude. Und was kommt jetzt? Die andere Seite der Welt. Eine kleine Gegenerzählung zu all dem Hässlichen. Eine gute Nachricht. Und heute ist es eine, die wirklich Hoffnung macht. UN Women. Ihr wisst, das ist die Frauenrechtsorganisation der Vereinten Nationen. UN Women berichtet, dass weltweit 99 Länder neue Gesetze in diesem Jahr verabschiedet haben, die Frauen und Mädchen schützen und stärken. Und gleichzeitig zeigt die UNESCO, noch nie hatten so viele Mädchen Zugang zu Bildung wie heute. Das sind keine kleinen Schritte, das sind stille Revolutionen. Während vieles auf der Welt ein Rückschritt für Mädchen und Frauen bedeutet, passiert hier echter Fortschritt. Mehr Rechte, mehr Schutz, mehr Chancen. Sowas sollten wir nicht vergessen, wenn dieses Jahr zu Ende geht. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch auch heute sollt ihr nicht gehen, ohne noch eine kleine Botschaft mitzunehmen. Diesmal von der amerikanischen Bürgerrechtlerin Angela Davis. Ich akzeptiere die Dinge nicht, auch wenn ich sie nicht ändern kann, hat Angela Davis gesagt. Aber ich ändere die Dinge, die ich nicht akzeptieren kann. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.